Einfach machen ja irgendwie Frauenfußball-Podcast. Irgendwie finden wir da was Gutes.
Ja, machen wir. Und ich freue mich jetzt richtig, richtig doll auf dieses neue Intro. Weil weißt du, was mir auch noch irgendwie aufgefallen ist dann später? Dass da ja Football's Coming Home mit drin ist am Anfang.
Oh, das habe ich auch nicht gehört.
Musst du mal hinhören. Ich lieb's. Das ist nämlich auch mein favorite Fußball-Song of all time.
Süß.
Ja, richtig schön. Okay, dann alright. Let's go.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Die Pfeife am Ende, da habe ich extra drauf gewartet. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, überhaupt an dieses neue Intro. Und damit sage ich ein großes Hallo an alle früheren und auch neuen ZuhörerInnen zu dieser ersten Folge Frauenfußball-Podcast. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin Nina, Nina Potzi, ihr habt es im Intro gehört. Aber ich mache das ja hier nicht mehr alleine. Und da sage ich einmal ein großes herzlich Willkommen an Miriam Sinno hier in der Runde.
Hello, ganz lieben Dank. Oh Mann. Da sind wir jetzt also. Soweit. Ach ja, meine Güte. Podcast und ich, wir haben lange gebraucht, um zueinander zu finden. Umso schöner, dass ich dann auch dich wiedergefunden habe, Nina. Los geht die wilde Fahrt.
Tatsächlich, vielleicht kann sich die ein oder andere Person noch daran erinnern, dass du ja auch schon mal bei Die 45 zu Gast gewesen bist.
Das stimmt.
Und jetzt eben dauerhaft in Frauenfußball-Podcast. Und bevor wir aber wirklich loslegen, wir haben natürlich viel vor, wieder Spieltag, News, das bleibt alles Bestandteil hier auch. Aber vorher, erste Folge, die ihr jetzt auch auf die Ohren bekommt, würde ich mal sagen, ist es Zeit, dass wir uns mal richtig vorstellen. Und Miriam, du als quasi die Neue hier, willst du mal loslegen?
Ja, sehr gerne. Dann könnt ihr euch ja mal überlegen, was ihr euch so eingebrockt habt. Also, Miriam Sinno, mein Name, 33 Jahre jung, gebürtige und leidenschaftliche Berlinerin. Ich bin Sportmoderatorin und Reporterin, zu hören und zu sehen im TV sowie auch im Radio. Ich stehe für den RBB, The Zone, Magenta Sport vor der Kamera und eben auch vor dem Mikrofon. Habe eigentlich größtenteils, muss man ehrlich zugeben, mit Männerfußball zu tun, aber also spätestens mit der Champions League Saison 22/23, wo ich eben auch im Frauenfußball unterwegs sein durfte, die deutschen Teams zum Teil ja bis ins Finale irgendwie begleiten durfte, habe ich Blut geleckt und spätestens da wusste ich irgendwie, okay, hey, lass uns den Horizont erweitern, weil das macht richtig, richtig Freude.
Das macht's auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich sehr, dass du mit dabei bist und wir einfach wirklich deine Fußballkompetenz mit hier am Start haben und du bist ja auch dabei, was so, also du hast ja auch selber gesagt, dass du so bei News auch viel am Start bist und so ein bisschen News-Charakter mit reinbringst und ja, ich freue mich auch sehr auf deine Stimme, die wirklich sehr, sehr cool ist. Oh, man hört das Berlinerische schön raus.
Ah, danke schön. Der Honig schmeckt.
Naja, bisschen willkommen heißen ja auch. Nee, aber wirklich ganz im Ernst, da freue ich mich wirklich sehr, sehr drüber, dass wir dich hier mit am Start haben. Und vielleicht auch für alle, die neu dabei sind, einmal kurz ein Hallo und eine kurze Vorstellung auch meinerseits. Nina Potzel, mein Name. Ich bin 27, bin seit 2022 tatsächlich mit Die 45 am Start gewesen, dem Podcast zum Fußball der Frauen, dem ersten, glaube ich, der so richtig regelmäßig erschienen ist, wo ich dann eben auch am Anfang noch mit Josie Henning zusammen die Spieltage analysiert habe. Wir haben losgelegt zur EM 2022 eben, was eine total coole Reise auch war. Und ich bin insgesamt so in der Fußball-Medien-Bubble, sage ich mal so, seit 2020, glaube ich, mittlerweile am Start und bin da irgendwie so links, rechts von der Seite Quereinsteigerin-mäßig reingerutscht. Noch während ich meinen Bachelor geschrieben habe, habe ich da Praktika gemacht und so und bin jetzt hier irgendwie gelandet, auch als Moderatorin, Redakteurin und vor allen Dingen mit diesem Podcast am Start, der sehr viel Spaß macht, die ganzen letzten Jahre schon super viel Spaß gemacht hat mit euch als Community und das machen wir jetzt alles mal ein bisschen im größeren Stil und da an dieser Stelle einmal riesengroßen Dank erstens halt an dich, Miri, dass du mit dabei bist, zweitens an euch HörerInnen und aber natürlich auch an Fums, die uns hier mit Rat und Tat zur Seite stehen und in dem Zug auch an Frank Paul, der das Intro, Outro, alles, was ihr hier so audiomäßig hört, produziert hat, das klingt so, so cool, eingesprochen hat das Christoph Fetzern, den natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön, ey, wirklich, ihr beide, dass das so cool klingt, hätte ich mir nicht träumen lassen. Super, super sweet, dass ihr das gemacht habt, dass ihr das eben auch so schön auf die Ohren bekommt, liebe HörerInnen. Und dann, bevor wir jetzt hier irgendwie zu sehr ins Palavern geraten,
wir leben euch dabei. Alle.
Ja, wir sind einfach so nur ein glücklich. Wollen wir mal loslegen, ne?
Los geht's, komm.
Das war der Spieltag.
Der zweite Spieltag in der Bundesliga der Frauen ist durch. Nach einer Woche Pause eben im DFB-Pokal zwischendurch legen wir los. Und ja, also das habe ich auch von vielen HörerInnen und Followies bei Instagram gehört. Was ist da schon wieder los in dieser Liga? Es ist völlig irre. Unfassbar viele Tore. Wir hatten das Baden-Duell am Start und die eine oder andere Überraschung auch mit dabei. Und was mich auch mega freut, wir sind weiterhin auf einem sehr hohen Zuschauerinnenschnitt in den Stadien. Wir hatten diese Woche nur ein Spiel mit weniger als 1000 ZuschauerInnen. Also das ist mal eine richtig gute Sache. Und wir machen das hier so ein bisschen, dass wir klar über einen Überblick behalten über alle Spiele, aber uns ein bis zwei Fokusspiele rauslegen. Und Miri, ich würde mal sagen, machen wir los, wa?
Auf geht's.
Im Fokus.
Wir haben uns eine Partie rausgesucht, die im Ende, ich sag's sofort, unentschieden ausgegangen ist. Bayer 0 für Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. 2:2 stand's da am Ende auf der Tafel. Beide im Pokal ja in Runde 2 angekommen, also die Pause gut genutzt. Frankfurt war unter der Woche eben erst im Einsatz, musste da gegen den Regionalligisten aus Erfurt ran, hat das Ganze mit 10:0 mal ganz locker flockig irgendwie beendet. Die Leverkusenerinnen, ja, die hatten aber schon richtig was vor. Und das hat man gleich zu Beginn in der ersten Viertelstunde einfach gesehen. Mit der ersten Chance sind sie einfach eiskalt in Führung gegangen. Es war eine wunderschöne Kombi über links. Die Caroline Cara, amerikanisch aussprechen, richtig schön verwandelt hat zum ersten Saisontor ihrerseits. Sie ein Neuzugang übrigens aus Braga, also aus Portugal. Es hat aber gar nicht lange gedauert. In der 25. Minute gab es dann sehenswertes 2:0. Christine Kögel verlängerten Freistoß per Kopf. Kann man sich auch mal gut im Nachhinein nochmal anschauen in den Highlights. Das war wirklich wundervoll. Ja, und Frankfurt, man hatte so ein bisschen das Gefühl, die mussten sich schütteln, aber haben dann unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff doch noch das 1:2 Anschlusstor geschafft. Eine Dunstflanke muss Geraldine Reutler nur noch in den letzten, ja, den letzten Kick geben quasi, somit dann ihr zweites Saisontor erzielt. Und nach dem Seitenwechsel hat es das goldene Händchen mal wieder gebraucht von Nico Anautis, der mit seiner Einwechslung von Aniyomi und Chiba eben einfach richtig gute Ideen hatte, das umgesetzt hat, 57. Minute eingewechselt. Nur eine Minute später stand es dann auch schon 2:2. Aniyomi auf Chiba. Also genau die beiden, die er sich geholt hat, haben dann mal kurz eben für im Endeffekt den Endstand gesorgt, weil die Partie am Ende einfach nur ein bisschen verflacht ist. Laura Freigang mit einer Chance, wo sie noch alleine vor der Keeperin stand. Also da hast du zwischendurch mal ein bisschen gezittert und dir gedacht, Madame, den hättest du jetzt aber mal machen können und dir schön das Siegtor einschenken können. Aber am Ende muss man auch sagen, 61% Ballbesitz bei den Frankfurterinnen. Das heißt, die haben sich wirklich reinkämpfen müssen in diese Partie, weil es hat sich eben anfangs überhaupt nicht so darstellen lassen, weil Leverkusen richtig Dampf gemacht hat, eben schnell dann mit 2:0 in Führung gegangen ist. Aber Chapeau andererseits, weil du musstest ja auch unter der Woche noch die Champions League Quali, die du verpasst hast, irgendwie ein bisschen verdauen. Das hat Frankfurt geschafft, 0:2 im Endeffekt zum 2:2 verwandelt. Also hätte schlimmer ausgehen können.
Es hätte aber auch deutlich besser ausgehen können, ehrlich gesagt, weil ja, Leverkusen eben Dampf gemacht hat, ne, mit den zwei Toren, die aber gefühlt aus dem Nichts gekommen sind, weil Wolfsburg sage ich schon, weil Frankfurt die hatten auch richtig Bock. Die haben auch schon am Anfang Chancen gehabt. Die haben die Leverkusenerinnen da schon dominiert. Aber Leverkusen hat einfach unfassbar gut auch die Räume eng gestellt. Und Frankfurt hat dann auch echt ein bisschen Pech gehabt. Also da war ja auch direkt am Anfang schon eine Chance gewesen. Ich glaube, es war Prajnica, wenn ich mich richtig erinnere, nach einer Volta-Flanke, die ja auch schon nach, ich glaube, 10 Minuten waren es oder was, den Ball nicht reinbekommen hat. Die Offensive von Frankfurt ja insgesamt unfassbar stark, damit Prajnica, Freigang, auch Dunst mit dabei, die da vorne in der Offensive immer durchwechseln, die Seiten wechseln und so, das macht ja Frankfurt aus. Aber das hat mich total an die letzte Saison eben auch erinnert, dass sie da die Dinge nicht reinbekommen. Mhm. Und das eben nicht schaffen, dieses schöne Spiel, was sie ja haben, wirklich zu was umzumünzen. Klar, so ein 0:2 aufzuholen, das ist auch was, aber es wäre eigentlich nicht nötig gewesen, wenn sie ihre Chancen genutzt hätten.
Ja, auf jeden Fall. Es ist einerseits ein bisschen was, wo du Ehrgeiz zeigst, wo du irgendwo Kräfte rausholst, die du vielleicht gar nicht mehr irgendwo gesehen hast, aber trotzdem dann noch schaffst, das Ganze zu drehen. Andererseits sind es genau diese Kräfte, die du eigentlich gegen ein Leverkusen gar nicht aufbringen müsstest, wenn du eben, wie du schon sagst, dein Schönspielen eben auch wirklich verwandeln, umwandeln kannst in Tore.
Ja, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite Leverkusen eben, Roberto Petzold, ja, der neue Trainer da, der führt es schon fort, was wir in den letzten Jahren auch gesehen haben bei Leverkusen, dass die eben defensiv ziemlich stark sind. Aber diese Umschaltmomente, du hast es ja auch gesagt, das war eine richtig schöne Kombination da vor dem 1-0, das machen die echt ziemlich, ziemlich gut und ja, spielen da schnell und genau auch, was mir tatsächlich bei einigen Top-Teams, da kommen wir später auch noch dazu, ein bisschen fehlt, dieses genaue Spiel dann auch. Und also wie gesagt, so gegen den Ball, die Arbeit ist bei Leverkusen einfach richtig, richtig stark. Und das macht mir tatsächlich auch ein bisschen Hoffnung, diese Arbeit eben auch von Petzold, dass wir bei Leverkusen einen Schritt nach vorne sehen. Das wollten die eigentlich in der letzten Saison auch schon machen. Da sind sie so ein bisschen als graue Maus, fand ich, so ein bisschen untergegangen dann, weil sie einfach diese Konstanz nicht dabei hatten. Wobei man dann auf der anderen Seite eben auch sagen könnte, naja, aber sie haben das 2-0 halt nicht über die Zeit gebracht, was sie auch hätten schaffen können, weil es hinten raus dann eben wieder ein bisschen verflacht ist und sie diese Konstanz eben nicht halten konnten über die 90 Minuten. Von daher dieses Spiel, ja, unfassbar unterhaltsam, was man auch in den Spielberichten mal so gelesen hat und in den Highlights und auch über das ganze Spiel schon eigentlich gesehen hat. Und also ich mir auch gesagt habe, so, das macht richtig Spaß. Ja, da können wir, glaube ich, noch einiges erwarten von Leverkusen.
Ja, ich finde es auch vor allem sehr spannend, weil wenn man nochmal zurückschaut, auch wenn das gefühlt schon eine Ewigkeit her ist, aber der erste Spieltag, wo sie gegen Freiburg ein 3-2 gewonnen haben, was ja auch einfach eine extrem enge Partie war. Also ja, die haben sich jetzt in den ersten zwei Spielen, hatten sie auch keine einfachen Gegner, das ist selbstverständlich, aber ja, einfach zwei kämpferische Spiele zeigen müssen, wo wirklich die Einstellung, die Mentalität von vorne bis hinten hat stimmen müssen. So. Und das hat, finde ich, also 4 Punkte nach 2 Spielen und gegen diese Gegner, also es hätte um einiges schlechter ausgehen können.
Und so sag ich mal, Wolfsburg statt Frankfurt.
Da sind wir doch gleich, jetzt beruhige dich, es geht gleich zu Wolfsburg.
Ja, aber ich wollte einmal nochmal sagen, bei Frankfurt, Remina Chiba, die gefällt mir richtig, richtig gut. Die entwickelt sich mega, die wirkt auch von Spiel zu Spiel irgendwie selbstbewusster und auch mehr Teil auch, obwohl sie jetzt davor nicht kein Teil gewesen wäre. Aber ich meine, Anfang des Jahres ist sie auch gerade erst ja nach Deutschland gewechselt und es braucht natürlich auch ein bisschen. Aber das funktioniert richtig gut, da auch ihr Zusammenspiel mit Anyomi. Das macht Spaß auf mehr.
Ich freue mich auf jeden Fall, eine Japanerin, die da ein bisschen wie ein kleiner Wirbelwind auf dem Feld zaubert.
Ja. Was meinst du, Frankfurt ja raus in der Champions League Quali schon? Ist das gut oder schlecht? Könnte denen das helfen? Weil ich meine, da bleibt denen halt eine Menge an zusätzlichen Spielen erspart.
Ja. Du, da hast du den klassischen Fall wie bei allen anderen Teams eben auch. Also du kannst sagen, die Termine fallen weg, gleichzeitig kannst du Kräfte schonen und irgendwie auch schauen, dass du deinen Kader für die 2 ausstehenden Wettbewerbe einfach gut aufstellst und eben vor allem aber auch in der Bundesliga mal wieder eine ja ernstere Rolle spielst. Also das darfst du auch nicht vergessen, dass da eigentlich die ja auch, also da haben sie sich einfach hingekämpft, finde ich, eigentlich auch mit Titelanwärter sein sollten. So.
Ja.
Aber das halt seit Jahren nicht mehr wirklich so stattfindet.
Ja, Titelanwärterin finde ich mit den Bayern in der Form, in der sie gerade sind, echt richtig schwierig. Aber zumindest im Kampf um den 2. Platz, finde ich, könnten die da gefährlich werden. Bevor wir dahin kommen, einmal noch kurz eine Sache zu Pia Volta, die verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Ich habe da leider noch nichts weiter zu gefunden, ob da jetzt wirklich was Längerfristiges dabei ist oder das schnell wieder beiseite geht und wir sie in der nächsten Woche schon wieder sehen. Halten wir euch auf dem Laufenden, behalten wir auf jeden Fall im Blick. Ja, Stichwort eben Titelanwärterin beziehungsweise einem anderen Team gefährlich werden können eventuell. Kommen wir zum nächsten Spiel, wa? Wem können sie denn gefährlich werden, vielleicht die Frankfurterinnen?
Na, wir sprechen da natürlich vom VfL Wolfsburg. Der war am Wochenende zu Gast beim FC Karlsruhe Jena. Und ja, die Wölfinnen hatten eine ganz interessante Ausgangslage. Denn ihr langjähriger Trainer Tommy Stroth, der bleibt ja jetzt doch ein bisschen länger als erwartet. Darüber sprechen wir im Laufe dieser Folge auch noch etwas detaillierter. Und dann dachte man sich, mit dieser neuen Energie, mit dieser neuen Kraft könnte man doch ganz locker und entspannt gegen Karlsruhe Jena so ein Spiel gewinnen. Naja, am Ende stand es 1-0 für Wolfsburg, aber das Spiel hat richtig lange auf seine Action warten müssen. Die erste echte Torchance, muss man so sagen, gab es kurz vor der Halbzeit erst, in der 42. Minute, wo Svenja Hut an der Jena-Keeperin Janning scheitert. Die Wölfinnen hatten insgesamt so die Hand über dem Spiel und haben ganz klar entschieden, wohin es geht, aber trotzdem ging es eben mit 0-0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit gab es dann unheimlich viele Standards. Ich habe gefühlt irgendwann aufgehört zu zählen bei 8, 9 oder sowas, keine Ahnung. Sie konnten es halt anfangs nicht nutzen, obwohl sie ja über Standards eigentlich auch immer sehr gefährlich sein können. Das Interessante an der Situation war dann, dass Jena aber auch eben einfach mal Kontersituationen genutzt hat und damit auch mal ein bisschen gefährlich wurde. Luca Birkholz kämpft sich zum Beispiel in einer Situation aus dem eigenen Strafraum gefühlt in die gegnerische Hälfte durch und Melina Reuter läuft mit, hat dann zu wenig Bums auf dem Fuß, sodass dann daraus keine wirklich ernste Torgefahr irgendwie entstanden ist. Aber das zeigt einfach mal, dass Jena wach war auf jeden Fall und die Wölfinnen sich weiterhin etwas schwer getan haben. Auch da, Punkt schön spielen, finde ich, war extrem zu sehen, dass die Wölfinnen irgendwie mehr aus ihren Chancen hätten machen müssen, aber dann vielleicht irgendwie so einen kleinen Dingen gescheitert sind. Dann war es im Endeffekt eine Ecke von Lynn Wilms und Alex Popp. Dachte ich so.
Ich zauber mal.
Weil, ja, let's do some magic in dem Fall irgendwie. Sie fliegt da irgendwie hoch und nutzt ihre Hacke einfach. Also kickt den so wirklich in einer Lässigkeit einfach rein, diesen Ball zum 1-0, ihr zweites Saisontor. Und die Reaktion auf dieses Tor hat mal wieder gezeigt, wie viel, ja, auch schon fast Wut irgendwie im Bauch der Spielerin war, dass sie so lange warten mussten auf dieses entscheidende und irgendwie erleichternde Tor. So ein richtiger Urschrei kam da von Alex Popp raus und es gab irgendwie gefühlt Schläge von allen Seiten auf alle Köpfe, wo du dann einfach weißt, okay, das war ein echter Brocken, der da vom Herzen gefallen ist. Und nochmal zu diesen Fakten, so numerisch, also 33-3 Schüsse. Das musst du dir allein schon vorstellen. 1-14 Ecken. Also, Entschuldigung, 74% Ballbesitz. Es darf am Ende nicht nur 1-0 stehen, aber es sind genau diese Spiele, um das jetzt mal positiv zu beenden, diesen Spielfilm quasi, da musst du auch trotzdem die Mentalität behalten und eben nicht aufhören und immer weiter und immer weitermachen. Und das haben die Wölfinnen getan. Der VfL gewinnt also mit 1-0.
Ja, ja, man kann das so positiv abschließen, wie du es gerade gemacht hast, was einigen Wolfsburg-Fans wahrscheinlich bisschen die Seele beruhigen wird. Aber man kann es halt auch anders sehen, nämlich eben diese Frage stellen, warum hat's denn nicht geklappt? Und warum ist es nur so knapp gegen Aufsteigerinnen? Und das ist jetzt, also es tut mir total leid, das habe ich auch so in der Vorbereitung gemerkt und auch in diesem kleinen Video, was bei Instagram es ja immer gibt, by the way, hier mal an der Stelle, @frauen.fußball.podcast, das ist das neue Instagram-Handle, yes. Da könnt ihr gerne folgen. Da habe ich dann auch so gedacht, ey, das soll jetzt natürlich im Himmels Willen auch nicht Jena diskreditieren, aber wenn man halt einfach anschaut, woher die Clubs kommen und was so die Ansprüche sind, dann muss man natürlich schon sagen, ein 1-0 für Wolfsburg gegen die Aufsteigerinnen aus Jena ist absolut zu wenig. Und dann kann man sich eben die, oder muss man sich die Frage stellen, eben warum es nicht geklappt hat. Und das liegt einerseits natürlich an einer wirklich starken Defensive, auch von Jena, die da ja manchmal auch was durchgehen haben lassen, aber im Grunde gut gestanden haben, um dann eben auch mal so eine Umschaltsituation zu kommen. Und im Zweifel war da halt einfach eine unfassbar starke Jasmin Janning im Tor. Ja. 19 Jahre eben gerade mal. Und die fischt da noch Dinge raus. Also eine Situation habe ich da so krass im Kopf noch, wie sie von ihr aus rechten Posten irgendwie noch gerade so den Fuß ausstreckt und dann tatsächlich auch noch einen Abstoß irgendwie rauskriegt. Das war unglaublich cool und also das finde ich so beeindruckend. Und ja, dann eben bei Wolfsburg, ich habe es vorhin schon angeteased, eben was Ungenauigkeiten im Spiel angeht. Und das hat man bei Wolfsburg auch wieder gesehen. Haben wir ja auch schon gesehen im Spiel gegen Werder, wo ein 3:3 am Ende rausgekommen ist, wo sie auch hätten verlieren können, wenn wir mal ehrlich sind. Das sind Dinge, die echt Bauchschmerzen bereiten, weil eben auch die Defensive bei Wolfsburg mit dem Abgang von Janssen wirklich wackelig aussieht. Das haben wir bei dem Spiel gegen Werder gesehen und eben jetzt auch. Klar, Jena ist nicht oft nach vorne gekommen, aber wenn sie mal nach vorne gekommen sind, dann war das keine Bank da hinten bei Wolfsburg, oder?
Naja, und du hast es eben auch schon das erste Spiel angesprochen gegen Bremen. Da ist irgendwie, ja, ich will nicht sagen der Wurm drin, aber da ist noch nicht diese Stärke, diese Dominanz irgendwie zu sehen in dem Kader, die sonst ausgestrahlt wird irgendwie. Und das ist jetzt wieder die Frage, inwiefern da eben im Hintergrund einfach gerade super viel passiert, dass sich die Spielerinnen einfach noch nicht so finden. Dieses Hin und Her, wer weiß, inwiefern das Hin und Her mit Tommy Stroth auch eine Rolle gespielt hat. Ja, aber das muss schleunigst besser werden. Du darfst auch nicht vergessen, dass sie jetzt morgen bei der Fiorentina zu Gast sind in der Champions League Quali.
Oh ja, da könnte, also das ist das Hinspiel und nächste Woche gibt's dann das Rückspiel. Ja. Da könnte halt schon der nächste deutsche Champions League Quali-Teilnehmer dann rausfliegen. Aber eben, ja, nochmal zurück zu das Team muss sich finden, weil das nämlich eben nicht nur in der Defensive ein Thema ist. Da, es tut mir immer so leid, einzelne Spielerinnen im Negativen rauszufischen, aber auch wenn sie natürlich letztendlich die Ecke dann zum 1:0 getreten hat, Lynn Wilms war auch schon in der letzten Saison echt anfällig für Fehler. Und das muss man so klar sagen. Und wie gesagt, mit Dominik Janssen, die da auch noch gewechselt ist dann eben, ist da schon eine Lücke am Start. Aber eben in der Offensive, da greifen auch noch nicht alle Zahnräder ineinander. Und eine Behrenstein, die ja schon der Ersatz für eine Eva Pajor sein soll, ist das eben nicht. Die wirkte da manchmal echt ein bisschen verloren auch vorne. Auch da ein paar Ungenauigkeiten mit im Spiel. Also ja, irgendwie die ganze letzte Saison haben wir auch immer gehofft, dass es sich alles zusammenfügt, aber irgendwie knietscht es und knatscht es da an allen Ecken und Enden. Und ich habe fast gehofft wirklich, dass es diese Saison besser wird, aber sehe ich da noch nicht ganz so. Was auf jeden Fall auch nochmal ein positiver Aspekt ist, und das ist halt immer so die Sache, ne, klar, zweiter Spieltag, letzten Endes hat Wolfsburg gewonnen gegen einfach voll auf die defensiv gehende Jenaerinnen. Und eine ganz, ganz tolle Spielerin hat auch ihr Comeback gefeiert. Nach fast genau einem Jahr wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen. Rebecca Blomqvist, die ist dann eingewechselt worden. Das war auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Sache.
Siehst du, und solche Geschichten braucht es doch auch. Geschichte aus dem Paulanergarten.
Nee, andere Geschichten.
Okay, alles klar.
Die Story des Spieltags.
Wir haben es schon ein bisschen angerissen. Tommy Stroth verlängert bei Wolfsburg nach einigem Hin und Her, nachdem er eigentlich schon gesagt hatte, das wird jetzt seine letzte Saison. Aber Miri, was ist da passiert?
Also mal kurz, um einmal die Fakten auf den Tisch zu legen. 2021 kam dieser Tommy Stroth also nach Wolfsburg, hat übernommen und hat gleich mal eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit da eingeläutet. In der Saison 21/22 sind sie Meister geworden. 22, 23 und 24 Pokalsieger haben 23 das Champions-League-Finale erreicht. Das darf man alles mal nicht vergessen. Im Mai hatte er ja verkündet und gesagt, nach der Saison 24/25 ist Schluss. Dieser Schritt hatte laut eigener Aussage mit der familiären Situation zu tun gehabt. Er wolle umziehen, bevor sein Sohn eingeschult wird. Zudem wurde relativ deutlich, dass der 35-Jährige auch einen Job im Ausland mal ganz reizvoll fände. Kann man ja eigentlich gar nichts gegen sagen. Und er hatte vor allem angemahnt, dass der VfL immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit verliere, bezogen auf die Trainingsmöglichkeiten, die Infrastruktur und so weiter, bei denen nicht nur eben die Teams aus dem Ausland schon viel, viel weiter sind, sondern eben selbst die Teams eben in der eigenen Liga. Wir sprechen da natürlich auch über den FC Bayern. Aber es hat sich dann irgendwie so einiges verändert. Als wenn das so ein Startschuss war für den Club, zu sagen, Moment, vielleicht sollten wir ein bisschen was ändern, eben auch vor allem bezogen auf unsere Frauenfußballabteilung. Marcel Schäfer wurde als Geschäftsführer freigestellt. Seit Juli ist Peter Christiansen am Start und es gab einen Wechsel im Aufsichtsrat. Und das sind so beides Dinge, beides Posten, die gleich klar gemacht haben, wir wollen neue Maßnahmen aufstellen, um den VfL eben wettbewerbsfähig zu gestalten. Sie haben sich also alle an einen Tisch gesetzt und Tommy Stroth sagte selbst, diese Situation war so ein bisschen der Türöffner für ihn. Sie haben sich unterhalten und dann saß Tommy Stroth in seinem Büro und folgende Situation ist passiert.
Sag mal, Tommy, wo geht's eigentlich hin im Sommer?
Also erstmal in Urlaub.
Also wir haben gehört, der VfL hat schon einen neuen Trainer.
Ja, Merle. Der VfL hat einen Trainer, aber keinen neuen. Ich bleib bis 2027.
Ach, ja, diese Merle. Diese Verkündungen bei Instagram.
Ja, Merle, da staunst du. Ich bleibe bis 2027. Also, ja, wirklich großes Kino. Ich habe es vorhin schon GZSZ vom VfL Wolfsburg genannt. Aber gut, wurscht. Im Endeffekt, was zählt ist, trotz Interesse aus dem Ausland an Tommy Stroth aus England, aus den Niederlanden, hat er ja gesagt, zu den Wölfinnen bis 2027 einen Vertrag unterschrieben. Und jetzt wird's spannend, was das Ganze auslöst. Weil klar ist auch, es muss ein Umbruch stattfinden beim VfL Wolfsburg. Das ist das große Thema. Und das ist das Thema, weshalb sich Tommy Stroth vielleicht auch nochmal hingesetzt hat, eben mit den richtigen Personen. Und gewisse Dinge klargestellt hat, weil wir dürfen nicht vergessen, es laufen am Ende der Saison 14 Verträge aus. Darunter der von Alex Popp, von Merle Frohms, von den Nationalspielerinnen Jule Brandt, Katrin Hendrich, Marina Hegering. Also allein da schon ein sehr stabiles Gerüst zu haben in der Clubführung, ist unheimlich wichtig, weil ob es nur darum geht, Spielerinnen zu halten oder eben diese Lücken, die aufgehen, zu füllen, dafür brauchst du einen guten Trainer, einen Trainer, der Erfolg ausstrahlt und das eben auch schon beweisen konnte. Deswegen finde ich es generell wirklich echt stark, dass sie das geschafft haben.
Ja, ich finde es
aber.
Also gerade bei den Fans des VfL Wolfsburg genießt Tommy Stroth jetzt nicht mehr so ein gutes Pflaster, oder? Nee, nicht mehr so einen guten Ruf, so heißt es richtig. Er wird schon seit Jahren kritisiert, vor allen Dingen auch für seine Wechsel und so weiter, während der Spiele eben eine fehlende Weiterentwicklung, die es halt auch braucht. Und von daher glaube ich, vielleicht hätte da frischer Wind auch auf der Trainerbank gar nicht mal so schlecht getan, eben weil es in den letzten Jahren, die letzte Saison vor allen Dingen halt so geruckelt hat irgendwie und alles nicht mehr so ganz so glatt gelaufen ist und auch die Reaktionen eben auf diese Verkündung, dass er bleibt, waren sehr durchmischt, sagen wir mal so. Viele Wolfsburg-Fans waren da überhaupt nicht happy mit, die hatten sich sehr gefreut darüber, dass eben Stroth die Saison zwar noch fertig macht, aber dann eben Platz macht, weil das finde ich auch irgendwie eine ganz smarte Sache, irgendwie was ihm halt so ein bisschen einen würdigen Abschied auch gibt im Zweifel, aber dann halt trotzdem schon frühzeitig die Zeit zu haben, nach einem neuen Trainer zu suchen. Aber klar, wenn halt irgendwie auch in der Führungsriege beim VfL selber irgendwie so viel passiert ist, kann es natürlich auch nochmal alles irgendwie anders werden. Von daher, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich glaube, ich hätte es wirklich besser gefunden, wenn da wer Neues dann wäre zur neuen Saison. Aber du bist schon dabei, dass du sagst, doch, das ist gut, dass er da bleibt. Oder wie siehst du das?
Ja, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, als wäre Tommy Stroth der Edin Terzic des Frauenfußballs, wenn wir es jetzt mal mit dem Bundesliga der Männer und Borussia Dortmund vergleicht, weil auch der hatte unheimlich viele Kritiker auf seiner Seite für seine Art und Weise spielen zu lassen, auszuwechseln und so weiter und so fort, hat aber gleichzeitig Erfolg auch damit gefeiert. Mhm. Also wenn sportlicher Erfolg besteht, dann wirst du die Kritiker, also damit kannst du sie nur ruhig stellen.
Mm,
So, und das hat er halt größtenteils geschafft. Also es ist, so viel da irgendwie in eine Schieflage geraten sein soll, kann mir aber keiner sagen, dass es nicht fruchtet. Also wenn du gefühlt bis zum Ende um die Meisterschaft mitspielst, wenn du den Pokal dreimal in Folge holst, wenn du noch bis vor kurzem im Champions-League-Finale standest, dann ist ja nicht so viel schiefgelaufen eigentlich unter der Hand von Tommy Stroth. Aber es ist natürlich vollkommen richtig und vielleicht ist so eine Geschichte auch einfach mal auserzählt. Und das wird sich jetzt aber auch eben in dem Fall zeigen, inwiefern es ein Fehler war oder eben nicht, weil er, wie gesagt, jetzt einen riesigen Umbruch vor sich hat. Und man darf aber auch vielleicht ja auch sagen, hey, auch du hast eine zweite Chance verdient. Ja. Also wenn der Umbruch auch bei ihm im Kopf stattfindet, wer weiß.
Ja, und ich meine, nur weil er jetzt halt den Vertrag bis 2027 noch unterschrieben hat, heißt es ja nicht, dass vorher nicht noch irgendwelche anderen Dinge passieren können. Sowieso. Der Fußball ist ja mein schnelllebiges Geschäft. Aber schreibt ihr uns doch auch sehr gerne mal bei Instagram oder bei Spotify, glaube ich, kann man das auch unten drunter direkt machen, was ihr davon haltet, von dieser Verlängerung eben von Tommy Stroth beim VfL Wolfsburg.
Und sonst so?
Wir wollen den zweiten Spieltag noch einmal vervollständigen, um alle Ergebnisse einmal im Blick zu haben. Der FC Bayern hat gegen RB Leipzig recht deutlich mit 6-2 gewonnen, auch wenn es doch ein Großteil des Spiels fast schon an der kleinen Überraschung aussah. Ich erinnere mich nur an deine Story, Nina, nach der 1-0-Führung von Leipzig, wo es dann hieß, was passiert hier gerade? Aber es sollte eben nicht sein. Die Bayern haben nochmal aufgeregt mit 6-2 am Ende gewonnen. Bremen und Potsdam trennen sich 2-0, Köln und Essen 2-2 und gestern Abend gab es noch eine richtig wilde Partie zwischen Hoffenheim und Freiburg, die am Ende 3-2 ausging.
3-2 für Freiburg eben. Das war wirklich ein irres Spiel. Da haben wir auch noch ein bisschen getickert und du meintest, was ist denn da noch los? Am Ende eben dann auch nochmal zu sehr später Zeit 2 Tore noch mit dazu. Das war schon echt krass. Irelita Mehmeti, die auch ihr Scoring-Konto noch weiter erhöht. Also das war eine Partie wirklich, die Spaß gemacht hat und die auch Bock macht auf Freiburg in dieser Saison auf jeden Fall. Letzte Saison ja so ein bisschen, ja, auch eher Baustelle, sag ich mal. Diese Saison könnte da vielleicht was werden. Wir schauen auch mal auf die Tabelle. Klar, zweiter Spieltag, ne, ist immer so eine Sache, aber gerade auch nach diesem Spieltag, finde ich, macht die Liga einfach irre viel Spaß mit diesen vielen Toren, die fallen, mit diesem Hin und Her in den Spielen, Teams, die überraschen, teilweise auch negativ, Stichwort SGS Essen. Die SGS Essen gehört zu den zwei Teams eben, die gerade einen Punkt auf dem Konto haben, auf Platz 9 geteilt eben mit Köln, gegen die sie eben unentschieden gespielt haben. Jena und Potsdam auf Platz 11 und 12 beide noch mit 0 Punkten, da der Unterschied eben wegen der Tordifferenz ist jetzt auch keine große Überraschung, die Aufstiegsteams eben. Wir haben dann eben darüber die ersten Teams, die auch schon Siege jeweils einfahren konnten, also über Essen und Köln. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander gerade die Tabelle, I'm so sorry. Im Mittelfeld haben wir dann eben Leipzig, Hoffenheim, Freiburg jeweils mit 3 Punkten, darüber dann mit 4 Punkten Wolfsburg, Leverkusen, Eintracht Frankfurt und auf Platz 2 Werder Bremen,
was
meine Güte.
Was grinst du denn da so, sag mal?
Ich weiß es auch nicht. Für alle, die neu dabei sind, auch wenn ich seit 4 Jahren mittlerweile in dieser Medienbubble dabei bin, habe ich mir mein Fansein noch nicht nehmen lassen. Werder Bremen ist sehr tief in meinem Herz verankert. Ich trage übrigens auch gerade Werder Socken. Und ja, werde auch mal bald wieder da sein.
Ich
habe
schon gefragt, was hier so was so rüberschallt. Ich weiß.
Alles grün vernebelt hier. Nein, Spaß. Ich versuche da auch manchmal neutral ranzugehen, aber ich lasse es mir dann doch nicht nehmen. Und gerade bei Werder finde ich es dann auch tatsächlich ziemlich überraschend irgendwie. Ich meine, gut, ne, zweiter später, aber gerade dieses 3-3 dagegen Wolfsburg war ja eine große Überraschung.
Genieß es, solange du kannst.
Ja, solange das noch so ist. Nee, aber jedenfalls auf dem ersten Platz dann, wie kaum anders zu erwarten, die Bayern mit 6 Punkten und einer Tordifferenz von plus 6 Toren. Das ist das einzige Team, das eben noch nicht ungeschlagen, sondern das 2 Siege einfahren konnte und noch keinen Punkt verloren hat.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Abgesehen davon, dass der VfL Wolfsburg in der Champions League.
Oh, kennst du diese Champignons League Pizza? Da gab's mal irgendwie eine Pizzeria, die wirklich, was ja eigentlich voll naheliegend ist, aber irgendwie haben die da einen richtigen Coup gelandet mit.
Gut, ich bleib dann trotzdem bei der Königsklasse, bei der Champions League, die Wolfsburg eben am Mittwoch noch bestreiten muss, die Quali gegen die Fiorentina. Haben wir am Freitag aber dann eben Spieltag 3 in der Bundesliga. Da ist Werder Bremen, da sind wir wieder bei deinen Grünen, zu Gast bei RB Leipzig. Die Werderanerin eben noch ungeschlagen, das darf man aber eben nicht immer wieder vergessen, inklusive dieser Wolfsburg-Überraschung. Leipzig muss sich eben schütteln nach dem Pokal aus gegen Zweitligist Union und eben dieser doch dann herberen Bayern-Klatsche. Sind wir mal gespannt, was das wird. Am Samstag stehen sich Freiburg und Carl Zeiss Jena gegenüber. Bedeutet, der 11. ist zu Gast beim 6. Vor allem Carl Zeiss Jena wartet ja noch auf den ersten Punkt. Werden also den Freiburgerinnen auf jeden Fall das Leben schwer machen. Dann haben wir noch die SGS gegen Bayern 04 Leverkusen. Ja, da entscheidet sich wahrscheinlich wohl mal so langsam, wo es für die Teams lang geht. SGS, wir haben es ja angesprochen, wirklich mit starken Spielen bisher, zeigen sich sehr kämpferisch. Und Bayer Leverkusen ja noch ungeschlagen nach Sieg und Unentschieden. Auch das könnte eine spannende Partie werden.
Ja, auf jeden Fall. Und bei Essen eben gerade einen Punkt auf dem Konto. Ja, gegen Köln da nur ein Unentschieden geschafft, wo ich ehrlich gesagt mehr erwartet hätte. Ich bin da auf die Partie tatsächlich sehr gespannt. Sonntag haben wir Turbine Potsdam gegen Eintracht Frankfurt. Könnte eine Überraschung bereithalten oder eben einen sehr deutlichen Schlag gegen Turbine und dann auch noch Wolfsburg gegen Köln, wo ich eben auch sehr gespannt bin, weil wie gesagt, bisher Köln mich persönlich zumindest sehr überrascht. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass die sich sehr schwer tun werden und eher so mit Jena und Potsdam einsortiert werden. Und dann eben dieses Unentschieden gegen Essen fand ich schon echt stark. Mal gucken, ob die auch wieder einen Stich gegen Wolfsburg finden oder ob Wolfsburg da mal endlich die Dominanz ausspielen kann. Und dann am Montagabend Bayern gegen Hoffenheim. Hoffenheim, die ja auch immer oben mitspielen wollen und die auch echt gute Spiele abgeliefert haben, aber eben auch noch, ja, gerade gegen Leverkusen da mehr draus hätten machen können. Also auf die Partie bin ich saugespannt. Und irgendwie auch, was mir gerade eben erst auffällt, für Hoffenheim das zweite Montagabendspiel schon.
Aber halten wir fest, Nina freut sich auf den kompletten Spieltag.
Ja, ey, Leute, was soll ich sagen? Das ist, jedes Spiel hat so viel bereit und gerade weil es halt Anfang der Saison ist, kann man noch nicht so viel sagen. Und trotzdem gibt es schon so ein paar Überraschungen, finde ich zumindest. Ja, sehr spannend. Immer dazu gesagt auch, in dieser Saison gibt es nur ein Team, das absteigen wird. Wir haben natürlich auch noch ein paar News an der Hand. Es ist wieder eine Menge passiert. Wir haben versucht, so ein paar Sachen rauszufiltern. Und da hat uns diese Woche eine Nachricht schon auch ein bisschen überrascht, nicht wahr, Miri?
Ja, das stimmt allerdings. Die nächste große Spielerin tritt zurück aus der Nationalmannschaft. In dem Fall ist es Marina Hegerregen. Olympia in Paris sollte also ihr letztes großes Turnier gewesen sein. Die 34-jährige Abwehrspielerin macht Schluss nach 42 Einsätzen im DFB-Dress, wo sie selbst auf der Website drüber sagt, dass sie das unheimlich stolz macht. Darf auch nicht vergessen, Bronze in Paris eben geholt. 2022 gab es EM-Silber. 2010 ist sie mit den U20 Mädels Weltmeisterin geworden. Sie hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, die sie einfach ausgebremst haben. Aber klar, ist jetzt eben Schluss im DFB-Dress. Eine Saison mit den Wölfinnen wird aber auf jeden Fall noch gespielt. Nach Merle Froms, also ist jetzt die zweite Spielerin, die dem Team vom Neubundestrainer Christian Wück den Rücken zuwendet, ohne das wahrscheinlich persönlich zu meinen, aber einfach jetzt auch mal genug hat. Und man darf da auf jeden Fall sagen, dass da eine Lücke aufgerissen wird in der Verteidigung, die nicht leicht zu schließen sein wird. Wir haben Bibiane Schulze-Solano von der Athletic Bilbao, die kam unter Rubisch noch zum Länderspieldebüt. Aber eben überhaupt nicht an Hegerregen, schweige denn an Henrich vorbei. Sarah Dorsun ist auch noch eine Alternative, die in diesem Jahr aber bisher relativ fehlerhafte Auftritte gezeigt hat. Also es ist nicht nur ein großer Name, der da irgendwie raus ist beim DFB, sondern einfach auch spielerisch eine riesige Lücke, die da aufgerissen wird.
Aber ehrlich gesagt, finde ich, ist das auch okay. Wie gesagt, sie geht ihrem Karriereende insgesamt ja entgegen und irgendwie muss sich ja auch das Nationalteam weiterentwickeln und Platz für neue Spielerinnen machen. Und da sehe ich zum Beispiel, klar, Janina Minge aktuell so auf der 6, wo sie auch sehr, sehr stark ist, kann ja auch sehr offensiv spielen, kann aber eben auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Das wäre da auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wir haben aber auch noch ein anderes Thema, was ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen möchte. Das ist schon ein bisschen her, nämlich tatsächlich in der Pokalwoche passiert, beim Spiel Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist mir ziemlich wichtig, da noch was zu sagen, weil mich das ziemlich beunruhigt auch. Und zwar sind da 2 Köln-Fans sogar wohl verletzt worden nach der Partie. Köln ist da ja rausgeflogen gegen Gladbach im Elfmeterschießen und offensichtlich waren dann die Gladbach-Fans so euphorisiert, dass sie eben 2 Köln-Fans angegriffen haben. Schal und Brille geklaut, auch eine Fahne geklaut, teilweise mit Wunden am Auge ins Krankenhaus noch eingeliefert worden. Ich meine, ja, der FC und Gladbach, die sind Rivalen, aber vor allen Dingen bei den Spielen von den Frauen hat es da bisher noch nie Auseinandersetzungen gegeben, auf diese Art und Weise. Und dieses Thema Fans, steigende Aufmerksamkeit, auch steigende Gewaltbereitschaft in den Stadien ist eins, das bitte nicht allzu groß werden dürfte, sage ich mal so. Ich habe da auch mit Annika Becker von Becker und Pfeiffer drüber gesprochen, als wir im Juni war das, glaube ich, im Stadion der Träume in München gewesen sind, eben, dass man das beobachten sollte. Weil natürlich mehr Aufmerksamkeit, mehr Fans kommen, mega gut. Aber es kommen eben auch mehr Fans aus dem Fußball der Männer, die so eine Gewalt und Aggression in Stadien gewohnt sind. Und das finde ich mega scheiße. Und das ist so wichtig, auch eben nochmal zu sagen, Gewalt gehört nicht ins Leben und erst recht nicht in die Stadien, wenn wir uns da alle eine gute Zeit machen wollen. Und eigentlich habe ich das halt bisher immer so erlebt, dass man sich gerade im Fußball der Frauen gegenseitig unterstützt, weil man letzten Endes alle dieses gleiche Ziel hat, den Fußball der Frauen voranzubringen. Und da hat halt so ein Scheiß wie sich gegenseitig verprügeln und Dinge klauen. Leute, lasst das insgesamt im Leben und bitte erst recht beim Fußball, wenn wir einfach nur eine gute Zeit haben wollen.
Bin ich vollkommen bei dir. Also wir sprechen immer noch über den Sport, wir sprechen über Wettbewerbe, die da stattfinden. Ja, es tut weh, auch mal zu verlieren und irgendwo rauszufliegen. Jeder von uns, die irgendwie so ein bisschen was vor allem von mir aus mit Fußball zu tun hat, aber egal mit welcher Sportart, weiß, wie sehr es wehtun kann, dann eben nicht den Erfolg zu feiern. Und man kann sich auch mal aufregen, schrei es raus und sei einfach sauer. Hau gegen den Boxsack, wenn du ihn zu Hause dann hast, aber lass deine Mitmenschen einfach in Ruhe, ja. Weil wir sind hier immer noch in einem Teamsport und du sagst, es ist ein schönes Miteinander, aber es gibt nicht einen Grund, einfach jemand anderes zu attackieren, denn so machst du dieses wundervolle Spiel einfach nur kaputt.
Ja.
Dann zu was Schönerem. Komm, ja, Nina.
Mach mal.
Obwohl, so stimmt es. Also,
oh, scheiße,
sportlich gesehen, wir wollen ja mal einen schönen Unterschied. Ja, genau. Großer Unterschied immer noch, weil es sind, Stand jetzt, soweit ich weiß, klopfe vor, jetzt alles wird gesund. Aber sportlich gesehen, eine kleine Niederlage, über die wir uns eben überhaupt nicht freuen. Ich habe ein kleines Update zu U20-WM, die aktuell eben stattfindet. Und zwar in Kolumbien. Und dort gab es ein richtig bitteres Aus für die deutschen Mädels im Viertelfinale gegen Amerika. Und also, ich habe mir das nochmal angeschaut.
Ich kann,
also Fums, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal an die Redaktion, weil sie haben so schön geschrieben, haben den Spielverlauf mit den Toren quasi dargestellt und haben geschrieben, wie sehr Montag kann das sein. Und du führst bis in die Nachspielzeit mit 2-0. Nicht mit 1-0. Nicht irgendwie knapp. Nein, mit 2-0. Bis in die Nachspielzeit. Und dann schaffst du es dir in der 98. und 99. Minute. Also 2 Tore zu fangen. Das muss so unheimlich wehtun, vor allem in der Schnelligkeit, wie die einfach entstanden sind. Somit musst du in die Verlängerung, dort passiert nicht viel, es geht ins Elfmeterschießen, die Amerikanerin dadurch natürlich extrem motiviert, durch das, was sie da gerade noch erlebt haben, dass sie eiskalt verwandeln. Die Deutschen, die verschießen dagegen 3-mal und sind daraufhin raus aus dem Turnier. Und das, nachdem es so einen 5-1 Kantersieg im Achtelfinale gegen Argentinien gab, einer fast perfekten Gruppenphase. Es ist wirklich traurig, aber um das Ganze mal abzuschließen, das Turnier läuft weiter. Man will es nicht glauben,
ja.
Aber es ist so, im Halbfinale treffen Amerika und Nordkorea aufeinander. Die Nordkoreanerinnen schlugen übrigens überraschend Brasilien. Und Niederlande trifft auf Japan, die in der Verlängerung die Titelverteidiger, die Spanier Trainerin rausgekegelt haben. Mittwoch und Donnerstagabend beziehungsweise Nacht findet das Ganze statt. Ich habe es gesagt, in Kolumbien wird da gespielt. Zu sehen nur über den FIFA Plus Stream. Wer also noch die Groschen übrig hat bei all den Streams, die wir uns so schon irgendwie leisten, auch noch FIFA Plus Abo abzuschließen, do it. Dann gibt es am Samstag noch das Spiel um Platz 3 und am Sonntag eben das Finale in Kolumbien. Schönes Turnier auf jeden Fall. Immer wieder geil, wenn du so junge Talente siehst, ja, die dann da eben aufmüpfen. Aber wirklich bitter, wie die Deutschen da rausgeflogen sind.
Bitter wie nix. Turnier ist aber ein gutes Stichwort, denn DFB-Pokal ist ja auch noch am Start. Da ist Montagabend das Achtelfinale ausgelost worden. Da gibt es ein paar spannende Partien, würde ich sagen. Wolfsburg bekommt ein relativ leichtes Los gegen den Regionalligisten 1. FSV Mainz. Werder, ja, hat es auch mit Fortuna Köln eben auch aus der Regionalliga zu tun. Das sind die beiden einzigen Regionalligistinnen, die noch mit dabei sind. Dann haben wir ein Duell, das ich auch super interessant finde. Hamburger SV gegen Carl Zeiss Jena. Letzte Saison ja beide mit um den Aufstieg in die erste Liga gespielt. Mhm. Jetzt eben zweite Liga, HSV gegen erste Liga, Jena. Was mich auch sehr freut, das ist die Partie zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt. Oh ja. Das wird krass.
Ärgern auch die den nächsten Bundesligisten, ist die Frage, hä?
Das kann sehr gut sein. Also gerade Union, für die das ja auch einfach alles Bonusspiele sind, gegen Frankfurt, die da auch einiges zu verlieren haben. Holla die Waldfee. 22. November bis 24., glaube ich, das sind die Daten da für das Achtelfinale. Schaut da doch mal am besten vorbei, wo ihr es vielleicht mal ins Stadion schafft. Denn ich glaube, das kann saucool werden.
Ja, wenn ich mir überlege, dass die Unionerinnen vielleicht ja auch wieder die alte Försterei dafür bekommen. Also nur aus Berliner Sicht kann ich sagen, ja, das lohnt sich.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Miri, was sich auch lohnt, ist auf jeden Fall hier dem Kanal zu folgen, wo auch immer ihr gerade euren Podcast hört.
Dann mache ich das doch mal.
Ja, ich dachte, du hast das schon längst gemacht, Mensch.
Selbstverständlich.
Ich sollte dich aber auch nochmal nachgucken. Nee, und auf jeden Fall auch eben frauen.fußball.podcast folgen bei Instagram. Und auch uns gegenseitig gerne folgen, miriam.sinno und bei mir @nensen mit 2e, da mal vorbeichecken. Und wenn ihr gerade mit dabei seid, so Podcast und Instagram-mäßig, auch von mir nochmal eine Empfehlung. Nachholspiel ist ein toller Podcast, die so ein bisschen Geschichtliches mit Fußball verbünden. Und die haben tatsächlich gerade in der aktuellen Folge eine Folge zu Martha gemacht. Eine Legendenfolge, wo sie eben Marthas Karriere beleuchten, mit Anja Mittag auch mit dabei. Also das ist eine coole Sache, ich habe da schon reingehört, es macht super viel Spaß.
Und bevor wir uns jetzt gleich doch verabschieden, mein Aufruf an euch auch, die ihr uns hört, es ist unsere erste Folge jetzt gewesen. Sollte euch also irgendwas auffallen, wo ihr sagt, oh, da hätte ich aber ein bisschen mehr drüber gern erfahren oder vielleicht könnt ihr das in Zukunft ja auch noch thematisieren, vielleicht gibt's noch einen Blick dahin und dorthin, wir können nicht den kompletten Frauenfußball auf der ganzen Welt darstellen. Ich hoffe, das ist euch allen klar. Wir würden das gerne tun, aber dann überschreiten wir da auch zeitliche Grenzen. Aber ich glaube, so haben wir erstmal einen schönen Aufschlag dargestellt. Oh. Und es war mir ein Fest, Nina.
Mir war es auch ein Fest. Und an der Stelle auch nochmal großes Dank an euch alle, die wirklich so liebe Nachrichten geschrieben haben. Auch wie sehr ihr euch freut auf diese Folge, wie sehr ihr euch auch freut, dass Miri eben mit dabei ist und dass jetzt Fums auch mit dabei ist. Und ich hoffe, wir konnten euch damit gerecht werden. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Und damit sagen wir, bis nächste Woche.
Macht's gut, bis bald.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.